herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es ist, auch wenn sich's gerade nicht so anfühlt, Frühling und der perfekte Moment, um den Garten in Schuss zu bringen. Wahrscheinlich waren einige schon drin und haben mal geschaut, was den Winter überlebt hat und was jetzt rein muss ins Beet. Er macht Lust und Mut, sofort loszulegen, auch wenn man noch keine Ahnung hat. Gartenexperte, Biologe und Internetstar Horst Mager. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Premiere, aber wir haben das Gefühl, ne, wir duzen uns.
Ja, ich finde, wenn jemand Horst seinen Schrebergarten heißt oder das so als Label hat, dann ist irgendwie sie komisch, oder? Sie Horst seinen Schrebergarten.
Horst seinen Schrebergarten, das hört sich total schräg und so ein bisschen grammatikalisch falsch an, aber es ist der Hit im Internet.
Ja, ich glaube, es ist auch grammatikalisch falsch, aber wir hatten damals überlegt, so Horsts Schrebergarten klingt komisch, ne? Und dann, ja, so in Berlin sagen sie das ja auch so ein bisschen so, war. Und dann haben wir gesagt, nee, das passt, das macht er so.
Ja, und es funktioniert, es läuft, es löppt, wie man im Norden sagt. Du hast über fast 50.000 Follower und du hast vor allem ganz viele, du sagst es mit Blumen einfach, ne? Du hast so viele schöne wie jetzt auch, so viele Blumen und Pflanzen und Sträucher und zeigst die jeden Tag.
Ich zeig die jeden Tag und ich zeig die immer so ein bisschen unter dem Aspekt, weißt du, den Menschen einfach zu machen im Garten und auch so ein bisschen nachhaltig. Also ich will nicht immer, dass man alles neu und immer muss man alles kaufen und dauernd denkt man, oh Gott, das brauche ich und das brauche ich und das brauche ich. Ich finde, wenn man im Garten so ein bisschen nach dem Standort guckt und was da wirklich geht, ja, dann macht man sich's einfacher und macht's irgendwie den Pflanzen auch einfacher, weil die sterben dann nicht so dolle. Und ich habe heute Morgen war ich im Garten, heute früh, und habe ein paar von meinen Tulpen, von meinen Lieblingstulpen geschnitten.
Diese hier sind, guck mal hier, diese sehen wir aber gerade, bevor wir die Tulpen zeigen, diesen wunderschönen, was ist das, Zierapfel?
Genau, das ist ein Zierapfel, das ist der Rudolf. Und den Rudolf habe ich übernommen, als ich den Garten bekommen habe. Der steht in einem Kübel und ich bin ein ganz großer Fan von Zieräpfeln, weil die haben die Blüten, die haben ein schönes Laub, die werden nicht krank, die haben dann die kleinen Äpfelchen, die man verwerten kann. Also da kann man eine Marmelade oder irgendwas draus machen. Und die Vögel finden die auch noch gut. Also für mich ist es so ein Allround-Talent.
Das war gerade ein richtiges, schönes Konzert, ein Vogelgezwitscher-Konzert. Und die sind auch ganz aktuell, diese Blüten. Die hast du gestern gepostet, um mal deinen schönen Zierapfel zu zeigen. Und das, du bist gerade unterbrochen worden von unseren Bildern. Diese Tulpen hast du wirklich heute Morgen gepflückt für mich?
Ja, für dich. Ich habe mir gedacht, ich muss der Inka was mitbringen.
Die sind ein Traum.
Das sind vor allem welche, die zu 80%, sage ich jetzt mal, wiederkommen. Ja? Also jeder ärgert sich immer, sagt, habe wieder 100 Euro für Tulpenzwiebeln ausgegeben. Im Jahr danach kam wieder nichts, 2, 3 und das war's. Und ich habe es ein bisschen getestet bei mir im Garten. Habe ich dann auch im Buch geschrieben, meine Ergebnisse. Und da gibt es ganz tolle, also zum Beispiel hier diese sternförmige, Triumphator ist das. Ja, das
White
ist der White Triumphator. Oder dann hier diese dunkle, das ist Paul Scherer. Ja? Oder eine, die ich ganz besonders gerne mag, das ist hier so ein Black
Die
Parrot.
Die habe ich gerade gesehen.
Ja, also der schwarze Papagei, der hier. Und es ist ja so, dass diese Papageientulpen immer nicht so häufig wiederkommen, aber die kommen ganz gut. Und eine Papageientulpe, die auch schon seit Jahren bei mir immer wiederkommt, ist die hier. Und das hier ist Victoria's Secret.
Nice.
Yes, it's Victoria's
Verbotene
Secret.
Verbotene
Unterwäsche im Schrebergarten, genau.
Traumhaft schön und vor allem wie so französische Tulpen, dass die auch so lang rauswachsen, ne? ohne umzuknicken offensichtlich. Also vielen Dank für diesen herrlichen Strauß. Wir erfreuen bestimmt alle Zuschauer, Zuschauerinnen damit. Und das Tolle ist, du hast ganz viele Gartentipps im Gepäck. Was ich noch so hübsch finde, und das möchte ich gerne noch ansprechen, du hast ja nicht nur die großen Tulpen, sondern auch die kleinen Gänseblümchen mitgebracht. Wo sind die denn her?
Die sind aus der Wiese. Also ich habe ja keinen Rasen. Wiese statt Rasen ist mein Motto. Und diese Gänseblümchen finde ich eigentlich ganz großartig, weil warum soll man sich nicht zum Beispiel auch einfach mal Gänseblümchen in einen Balkonkasten pflanzen? Ja? Immer muss irgendwie alles neu und groß und bunt sein. Und das sind doch mal ein paar Blumen, die sind einfach schön. Die kann man im Salat essen, die kann man mit anderen kombinieren. Und die Insekten, die kennen die. Und wenn die jetzt plötzlich mal so ein paar Gänseblümchen im vierten Stock blühen, dann wissen die, hey, da müssen wir hoch, da ist was, was wir mögen. Und dann hat man die auch bei sich auf dem Balkon.
Du hast die einfach so mit ein bisschen Erde
Ja, ein bisschen Erde ist gut und dann möglichst nicht lange im Scheinwerferlicht stehen lassen.
Aber eben nicht einfach nur gepflückt, sondern
Das Pflänzchen, das Pflänzchen raus aus meiner Wiese und dann kommt es in einen schönen Kübel und dann steht es auf der Terrasse oder auf dem Balkon und dann sieht es auch einfach gut aus. Kann man kombinieren mit allem Möglichen, macht man vielleicht auch noch und dann ist es irgendwie, finde ich, eine richtig gute Sache.
Sehr schöner Tipp, zauberhaft, Dankeschön. Gartenfreund und Experte Horst Mager ist heute bei uns zu Gast und Leonie Kampmeier und Gitta Olsen-Fonger machen Lust auf mehr.
Mein Name ist Horst, ich bin Gärtner und mein Schrebergarten ist mitten in Berlin.
Dieser Schrebergarten ist seine Bühne. An ihm zeigt der Diplombiologe, wie man mit einfachen Tricks mehr aus seinem Garten machen kann und etwas für Flora und Fauna tut.
Und sie muss wirklich kaum gegossen werden. Ganz unkompliziert, kann ich nur empfehlen.
Der Landschaftsgärtner ist ein beliebter Experte. Radio, Internet, Fernsehen.
Und Gewächshaus bauen. So.
Er weiß einfach immer Rat und hat tolle Ideen.
Und dann bitte erst düngen, wenn die anfängt zu treiben.
Die Liebe zum Gärtnern erwacht früh. Schon zur Kommunion wünscht er sich eine Magnolie. Die blüht natürlich auch heute bei ihm. Ab durch die Hecke und rein in den Garten mit Horst Mager.
Schön, Horst. Und vor allem, man merkt einfach, wie glücklich Garten macht, offensichtlich. Du strahlst auf jedem Bild, was wir gerade gesehen haben.
Es ist so. Also bei mir, gestern gab es ja hier eine Sendung über Glück und da, ich habe immer gedacht, so Endorphine ausgeschüttet. Ja, Garten ist bei mir einfach und das war schon immer so. Also deswegen bin ich beim Gärtnern auch relativ langsam, weil ich immer diese schönen Bilder genieße, also ich spüre den und ich bin immer unterwegs. Also mich im Garten zu besuchen, da hat man eigentlich kaum Freude. Also ich würde dich gerne mal einladen, aber du musst einfach hinter mir herlaufen, weil ich bin immer am Tun. Ja. Wenn es in Ordnung ist, dann gerne.
Ich nehme das Angebot gerne an. Ja. Redest du mit dem Garten oder redet der Garten mehr mit dir?
Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Kommunikation auf Augenhöhe. Also es ist mir auch ganz wichtig, der Garten hat gute Ideen. Das darf man nicht vergessen. Ich darf ihm nicht meinen Willen unbedingt aufzwingen. Ich muss gucken, was er möchte. Nicht an jedem Standort geht alles. Und ich mache es mir wirklich einfach. Und es ist wirklich toll, wenn ich sage, Garten, was hast du für einen Standort? Was bietest du mir an? Ich kann ja dann immer noch entscheiden, ob ich es gut finde oder nicht. Aber erst mal gucken. Und viele Leute machen das so, das war nicht meine Idee, das will ich da nicht haben. Das ist da von alleine gekommen. Das reiße ich raus, das muss weg. Ich will da Rhododendren. Dann wollen sie Rhododendren im lehmigen Boden, tauschen den ganzen Boden aus, gießen, machen, tun, sind unglücklich, die Pflanze ist unglücklich, die wächst nicht. Hätten sie gesagt, lehmiger Boden, was mache ich? Ach, ich mache Rosen. Dann wäre alles ganz einfach und toll gewesen. Und vielleicht, wenn sie den Garten gelassen hätten, wäre irgendwann da eine Wildrose gekommen. Und dann hätten sie sich gesagt, ach guck mal, wenn da eine Wildrose kommt, dann kann ich ja auch toll meine Lieblingssorte, irgendeine englische Sorte dazu pflanzen.
Aber das hast du ja auch sehr bewusst gemacht, als du deinen Garten, deinen Schrebergarten übernommen hast vor 5 Jahren oder 6 Jahren, dass du erst mal gar nichts gemacht hast, sondern geguckt hast, was ist da drin? Was bietet mir der Garten?
Das ist auch so ein bisschen das Eingangskapitel in meinem Buch. Und zwar finde ich es ganz wichtig, dass man einen Garten und den Standort erstmal kennenlernt. Man muss sich ja immer überlegen, der kann auch ohne mich. Ja, das heißt, irgendwas funktioniert da schon. Da gibt es morgens dort und dort die Sonne. Da gibt es abends woanders die Sonne. Wo will ich gerne sitzen? Ich setze mich irgendwo hin und sehe da hinten irgendwas Grausiges. Dann kann ich hier nicht sitzen oder ich muss da was hinpflanzen, was ist versteckt. Ja? Und ich muss mich doch wohlfühlen. Dann mache ich meine Terrasse. Die meisten haben die Terrasse vorne am Haus. Abends scheint die Sonne, aber am Ende des Grundstücks. Dann hocken sie in der Kälte, im Schatten und gucken da hinten auf den Sonnenfleck. Ist doch blöd. Mache ich mir einen kleinen Weg hin, eine kleine Sitzecke da hinten. Kann ich in der Sonne sitzen und auf mein Haus gucken. Ist doch auch schön.
Das heißt, du hast den wirklich erst mal erspürt, deinen Garten. Genau. Und hast dann gedacht, okay, ich gehe meistens hier lang, also mache ich hier den Weg hin. Oder ich sitze gerne hier, also kommt hier die kleine Terrasse hin.
Ist vielleicht schon vielen aufgefallen, dann werden irgendwelche Grundstücke gebaut oder irgendwelche Parks gebaut. Und wie laufen die Leute? Die laufen doch nicht so, wie die Wege gebaut sind. Die laufen da die Achse, hier die Abkürzung, da ist ein Findling, da laufen sie nicht drumherum, da laufen sie oben drüber. Und so muss man das doch anlegen.
Wir laufen jetzt mal hier mit dir durch deinen Garten, durch deinen Schrebergarten, der wirklich, hier sieht man eine kleine Terrasse und dann diese Mäuerchen sind mir aufgefallen. Sind das so wie so Natursteinmauern? Hast du die selber gebaut, gezogen oder waren die schon? Und auch das Gewächshaus ist so schön.
Also es war viel schon von der Struktur vorgegeben. Mhm. Das war so und das habe ich auch übernommen, weil ich finde, man muss nicht immer alles neu machen. Ich habe es ein bisschen freigelegt, ich habe es umgestaltet und dort gab es einen großen Sandkasten der Kinder der Vorbesitzer. Ja, der war so schön eingefasst, Riesensandkasten. Ich habe mir immer gedacht, was mache ich denn mit dem Sandkasten? Ich habe keine Kinder, ich habe einen kleinen Affenpinscher, der spielt selten im Sand. Brauche ich nicht. Mache ich eine Terrasse dahin und irgendwann fingen Pflanzen an, sich da anzusiedeln.
So sah der Sandkasten aus.
Genau, so sah der Sandkasten aus. Und ich so, okay, Leute, was mache ich jetzt damit? Und dann haben sich da Pflanzen angesiedelt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, guck mal, wenn der da wächst, dann wächst der vielleicht auch da. Was wächst denn eigentlich am Strand? Und dann habe ich das daraus gemacht. Also ich habe zum Beispiel die Gaura, die Prachtkerze, die irgendwie nie wollte in dem Beet, wo ich sie hingepflanzt hatte, wollte sie nicht. Da ist sie hingewandert und dann habe ich sie da gelassen. Das meine ich an Kommunikation, an Austausch. Klar bin ich der Dirigent in meinem Garten. Das ist kein antiautoritäres Gärtnern, wo hier jeder machen kann, was er will. Yeah. Aber ich will natürlich schon mit dem ganzen Gefüge umgehen. Mhm. Ja?
Hast du Lieblingspflanzen, die unbedingt rein mussten, sollten, wo du sagst, wenn schon Schrebergarten, dann muss die Rose dabei sein, oder?
Rosen sind in diesem sandigen Boden, den ich habe, schwierig. Also da gehen Wildrosen oder sowas. Ich habe aber wirklich, ich liebe Ramblerrosen. Das sind die so dornröschenmäßig in die Bäume wachsen, relativ schnell. Und diese kleinen Blüten machen kleine offene Blüten für die Insekten natürlich. Und ich habe ganz früh dann eine Ramblerrose. Das war das Einzige, was ich wirklich gleich gemacht habe, weil ich die Vision von dieser schneeweißen Rose in dieser Kiefer hatte, eine Guirlande d'Amour gepflanzt. Und die Guirlande d'Amour, die...
Drunter machst du es nicht, ne?
Das muss schon eine Guirlande d'Amour sein.
Genau. Spektakuläre Namen sein.
Und die wächst jetzt, die hat jetzt so richtig, legt so richtig los in diesem Jahr. Also das ist schon richtig toll.
Das Schöne ist, du hast natürlich auch eine Magnolie, denn du liebst Magnolien. Du hast dir zur Kommunion damals, und das ist ja völlig ungewöhnlich, mit 8, 9 nicht ein Auto oder was weiß ich, einen Fußball gewünscht, sondern eine Magnolie, einen Baum.
Also das war schon immer, wenn wir früher, mein Bruder und ich, hinten im Auto saßen, meine Eltern vorne und die sind so durch die Straßen gefahren und es war Magnolienblütezeit. Dann war so, Magnolie, fahr noch mal die Straße, das ist eine ganz schöne Magnolie. Also ich war Magnolien-addicted von Anfang an. Ich dachte, wenn du so, da hat die ja noch kein Laub. Und dann kommen diese porzellanartigen Blüten, fand ich super. Und dann habe ich mir die gewünscht und alle meine Mitschüler, die haben natürlich gesagt, oh Quatsch, Magnolie, was will der denn? Sondern ich will hier eine Wrangler Jeans oder ich will eine Stereoanlage und sowas. Und ich wollte diese Magnolie. Und dann war es halt so, als die ganzen Stereoanlagen und alles schon alt und die Regular Jeans im Eimer waren, da war halt meine Magnolie noch so richtig schön. Und die steht auch noch.
Da, wo du geboren bist, in Baden-Württemberg?
Nein, ich bin in Berlin geboren. Ich bin in Baden-Württemberg, in Nürtingen, bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen.
Sind ich auch Harald Schmidt her?
Ja, wir waren auf dem gleichen Gymnasium, auf dem Hölderlin-Gymnasium. Er war so 2, 3 Klassen über mir und wir waren in der gleichen Theater-AG auch.
Ja. Die Welt ist dann doch eine Erbse, ne?
In Nürtingen.
Aber diese Magnolie gibt es noch.
Die gibt es noch, ja.
Und du hast in deinem Schrebergarten, nehme ich an, wenn du Magnolien so gerne magst, jetzt auch eine Magnolie.
Ja, da waren schon Magnolien in dem Garten. Und ich habe die dann einfach übernommen, adoptiert und mich gefreut, dass sie da sind. Ich glaube, wäre keine da gewesen, hätte ich sicherlich eine gepflanzt. Es ist ja ein bisschen schwierig im Schrebergarten. Da ist man ja auch so manchen Regeln unterworfen. Und Magnolien hassen es, geschnitten zu werden. Ja, die wollen das nicht. Also wenn man so eine malträtierte Magnolie sieht, das tut mir im Herzen weh. Und die dürfen ja immer eine gewisse Höhe haben im Schrebergarten. Das ist ein bisschen schwierig, sie so malerisch zu erhalten, so wie sie eigentlich wachsen möchte. Ja. Das ist die einzige Hürde, aber ich hätte es auf jeden Fall gemacht.
Traumhaft. Ich liebe auch Magnolien. Es ist nur so gemein, dass sie so nur kurz blüht. Ne? Vielleicht ist aber auch das Schöne.
Ich glaube, ja. Das ist das Spektakuläre.
Um den Garten seiner Träume zu bekommen, kann man ja entweder so wie du selbst tätig werden oder man kann die Profis ranlassen. Und was die aus einem Sandkasten zaubern, das zeigt Andreas Moll. Er war in Papenburg.
Das Motto für dieses Seegrundstück: Papenburger Pracht. Der Garten soll erblühen, erstrahlen und zum Hingucker werden. Seit Ende März sind die Gartenlandschaftsbauer um Nils Maßmann-Schimanski aus Rehde an der Ems hier am Werk.
Aktuell sind wir an der Bepflanzung bei. Das Schönste eigentlich an dem ganzen Garten, was dem ganzen Jahr eigentlich den Charakter gibt, weil dadurch sieht man das ganze Jahr eine Veränderung. Das ist ja gerade das Schöne, wenn man das genießen kann.
Vor wenigen Wochen sah es hier noch ganz anders aus. Eine Schlammschlacht für die Gartenlandschaftsbauer nach dem Schiedwetter der letzten Monate.
Die Problematik ist, hier brauchst du nur 2 Tage regnen. Und wir mit unseren Maschinen, wie wir sehen, wir fahren sofort den Boden kaputt. Wir haben da hinten schon Matten ausgelegt, um überhaupt hier noch arbeiten zu können.
So ist die gärtnerische Herausforderung von Anfang an groß. Zusätzlich geht es auch darum, Natursteinstufen für eine von zwei neuen Seeterrassen zu setzen.
Hier ist halt super schön, wir sehen hinter uns den See. Und das reizt natürlich gerade hier, so eine Anlage zu bauen mit natürlich dem Fokus auf dem Wasser. Deswegen auch die zwei Außenterrassen, einmal unten direkt am Wasser, einmal im oberen Bereich.
Zwei Wochen danach ist sie fast fertig, die neue Holzterrasse.
Und links haben wir die Natursteinstufen eingebaut. Und im Prinzip dient dieser Bereich wirklich abends hier ganz gemütlich zu sitzen, auf diesem frischen Holzdeck, dieses Gefühl, dass man quasi über dem Wasser schwebt.
Eigentlich ein Traumjob, wäre da nicht manchmal das schlechte Wetter und natürlich die körperliche Arbeit. An Fachkräften mangelt es hier dennoch nicht. Dafür sorgt schon der Verband Galabau Nordwest mit eigenem Kamerateam, das die Gartenumgestaltung in Hochglanz filmt.
Wir machen natürlich auch ganz viel selber über Social Media, das ist es heute einfach. Ich erstelle Videos von den Baustellen, lerne für den Beruf, zeige, was wir Schönes machen. Wir haben jedes Jahr mindestens einen Auszubildenden, aktuell haben wir drei. Was ich aber auch sicher sagen kann, man muss da was für tun.
Der Beruf hat einen riesigen Reiz. Handwerk an der frischen Luft. Kreativ und natürlich schön.
Das i-Typische, sage ich immer, ist halt die Pflanzenauswahl. Die müssen wir ein bisschen anpassen. Wir sehen hinter uns die fünf großen Kugelbäume, die natürlich auch Schatten werfen im Sommer. Dementsprechend ist es da halt auch willig, die botanischen Kenntnisse wieder zu nutzen, die man natürlich in der Ausbildung erlangt.
Und nun nimmt der Garten Gestalt an. Die Pflanzen erwachen zum Leben. Nils Maßmann-Schimanski denkt bereits an ihre Bewässerung im Sommer. Trotz der langen Regenzeit ein umfassendes Phänomen.
Wir haben jetzt eine Fortbildung gehabt, da ging es um das Thema Regenwassermanagement. Und da habe ich witzigerweise, hatte er ein Diagramm von 1990. Und da stand sogar schon drauf, dass die Regenmengen über die nächsten 30, 40 Jahre mehr werden. Und es wird auch noch mehr. Dennoch muss man sich ja dann Gedanken machen im Sommer, wenn wir diese Dürreperioden haben. Und wir haben einmal diese Tropfschläuche für die Beete und einmal die Getrieberegner für den Rasen.
Vollautomatisch mit Grundwasser. Am Ende kommt das letzte Stück Rollrasen drauf. Und der ist praktisch sofort begehbar.
So, der Rasen ist drin. Bei uns in Landschaftsbausprache sagt man, morgens gesät, abends gemäht.
So wird der Garten zu einer Gala-Vorstellung.
Ich glaube, das Gesamtbild, nachher sowieso, wenn die Stauden am Blühen sind, wenn die Bäume in voller Pracht sind und dann ein schönes, warmes Wetter haben mit dem Wasser im Hintergrund, ist wirklich ein Hingucker.
Eine sehenswerte Leistung vom Team mit den grünen Daumen. Jetzt muss nur noch das schöne Wetter kommen.
Grüner Daumen, hast du den eigentlich auch? Das Fachwissen hast du auf jeden Fall.
Meistens ist er dreckig, meistens ist er braun,
der Daumen. Aber ich habe gerade gedacht, bei so einem schönen Grundstück, ne, kann man ja gar nicht so viel falsch machen. Oder kann man doch?
Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber man kann leider ganz wahnsinnig viel falsch machen. Also einfach, wenn man, wie ich sagte, wenn man sich seine Vorstellungen, ja, wenn man die unbedingt umsetzen muss und möchte und die haben nichts mit dem zu tun, was vielleicht naturgemäß wäre, was auch zeitgemäß wäre. Ja, wir müssen ja mit dem Klima und den ganzen Dingen, die um uns rum sind, umgehen. Und wenn man das nicht macht, finde ich, wenn man das missachtet, dann ist es nicht gut. Oder wenn man so Monokulturen anpflanzt. Ja, ich finde Vielfalt im Garten ganz wichtig, Familien zu mischen, Pflanzenfamilien.
Dann
so
müsste dir doch unser Garten gefallen, oder?
Der Garten ist ein Traum. Ja. Der ist genauso, wie ich das auch pflanzen würde. Also hätte ich genauso gepflanzt. Was ich jetzt noch gemacht hätte, was ich bei mir immer mache, ist, ich pflanze auch Gemüse dazwischen. Also ich habe keine strenge Trennung zwischen...
Nicht Gemüsebeet?
Nein. Ah. Ich mische immer, weil die Blumen, also zum Beispiel, wenn wir hier unseren Dings zum Beispiel, wenn wir so eine Mischung machen und ich setze hier so Gänseblümchen dazu, ja, die locken ja Bestäuber rein. Das Gänseblümchen, die Biene kommt wegen des Gänseblümchens. Ja. Und dann sieht sie, ach, guck mal, huch, die Tomate blüht ja auch. Ja, dann bestäube ich die doch gleich mit. Ja. Ja? Und oder der Schädling kommt wegen des, ist aber verwirrt, weil da ist ja nicht nur Gänseblümchen, sondern ist ja auch, wie riecht denn dieser Basilikum und die Tomate, die verwirren ihn dann. Ja. Ja? Das heißt, Vielfalt im Garten, Vielfalt auf dem Balkon hält eine Pflanzengemeinschaft gesund, wie in der Gesellschaft auch. Ah. Ja? Also dann kannst du einfach, dann kann die Evolution hat Spielmasse, die kann damit umgehen, die kann sich an sich ändernde Verhältnisse anpassen, kann da was tun. Und wenn da so eine Monokultur ist, bumm, da kommt die weiße Fliege, alle Kohlpflanzen tot, fertig.
Hast du auch keine Hochbeete, wo dann eben nur das Gemüse ist? Also weil du versuchst, alles eben so ein bisschen miteinander zu vermischen, also, und vermengen?
Hochbeete sind ja der Trend. Ich glaube, auf der Spiegel-Bestsellerliste sind von, weiß nicht, außer meinem Buch, 9 Hochbeetbücher. Aber es ist wirklich so, mir ist das zu viel Möbel. Mhm. Ich mag es vom vom Optischen nicht. Also gemauert ist in so einem englischen Garten, toll. Aber diese schwarzen Dinger aus Kunststoff, die da nebeneinander stehen und sich im Sommer total aufheizen, das hat natürlich für ältere Leute ganz klar, oder wenn man so, hat es sehr viele Vorteile, ganz klar. Aber für mich ist es nichts.
Dann machen wir das, was für dich was ist, nämlich Pflanzen. Genau. Auf einem gemütlich, gut, bequem, hohen Tisch. Das ist auch praktisch. Und dann, was pflanzt du jetzt?
Ich dachte mir mal so ein kleines Gärtchen, wie ich das normalerweise im Garten machen würde. Ja, sehr gerne. Hab hier einmal so eine Tomatenpflanze.
Und das ist auch jetzt die richtige Zeit?
Die Tomate mag keinen Frost. Viele warten bis nach den Eisheiligen. Ich bin da immer ein bisschen mutiger und schmeiße mal ein leichtes Laken oder so drüber, wenn es kalt werden sollte. Mhm. Was ich mache bei Tomaten im Garten und auch hier ist, man kann Brennnessel nehmen, man kann aber auch Beinwell nehmen. Beinwell ist ganz toll. Ich habe ganz viel Beinwell im Garten. Mhm. Und dann so ein paar Blätter. Ja, vielleicht rupf mir doch noch mal ein Blatt ab. Ja. So ein paar Blätter.
Aber nur die Blätter, nicht die Blüten.
Ja, ich nehme nur die Blätter, weil die Blüten lasse ich meistens den Hummeln.
Ja.
Und dann mache ich die ganz klein, die Blätter. Ja. Brennnessel, wie gesagt, geht auch. So, richtig rupfen. Da ist viel Kalium drin, da ist viel Stickstoff drin. Und das kriegt die Tomate unten an ihren Fuß.
Aha, okay.
Hier, so eine kleine warme Socke oder ins Pflanzloch dann eben auch. Mhm. Und dieser Zersetzungsprozess, der erzeugt Wärme.
Ja.
Und wenn es dann noch mal kalt wird oder sowas, dann hat die wenigstens warme Füße. Dann ist es bei der Tomate ganz wichtig, die tief zu setzen. Also 10 cm mindestens. Die Blätter hier kommen weg. Mhm. Die schmeiße ich auch da rein, weil warum sollte man irgendwas? Ich bin sowieso Flächenkompostierer. Ich schnippel im Garten immer so schnippeln, reinschmeißen, liegen lassen. So, jetzt kriegt die Tomate, ich rutsche mal hier ran, kriegt jetzt hier irgendwie noch ein bisschen was außenrum.
Du machst das jetzt im Kübel, das könnte man aber auch so direkt in die Erde im Garten setzen oder im Kübel immer?
Nein, direkt in die Erde im Garten mache ich das ganz genau so, 10
cm.
Okay, aber
es geht eben auch für den Balkon, so wie du das jetzt machst, ne?
Ja, ich mache das jetzt mal hier, wenn unsere Erde reicht, dann werde ich. Und dann mische ich, wie ich es vorhin gesagt habe, unterschiedliche Familien, damit die gesund bleiben, damit die nicht alle den Boden gleich auslaugen. Mhm. Das hier ist ein Nachtschattengewächs. Ja? Hier habe ich einen Lippenblütler, den Basilikum. Mhm. Basilikum und Tomate passt auf dem Teller gut, passt aber auch. Mhm. Hier, das dicke Ding mache ich hier auseinander. Mhm. So.
Muss man das immer auseinander machen oder machst du es nur, damit es ein bisschen mehr verteilt
ist? Ich finde, man sollte es auch machen, wenn man so einen kauft, weil meistens sind da 100, ist da Gedränge wie bei der Rush Hour auf der Autobahn oder im Bahnhof in so einem Topf. Wer soll denn da gescheit wachsen? Das wird ja nix. Hier und so drei sehen auch immer schöner
toll
aus.
Toll sieht das schon aus, schon das bisschen sieht toll aus.
Na ja, gell?
Ja, finde ich auch.
Gelernt ist gelernt.
Ja, du bist ja, das muss man auch noch mal dazu sagen, du bist ja wirklich gelernter Gärtner.
Ich bin gelernter Gärtner, genau. Ich habe erst eine Gärtnerlehre gemacht, dann habe ich Biologie studiert.
Ja.
Nach dem Studium habe ich ein Volontariat beim Fernsehen gemacht. Und habe dann gedacht, weißt du, Horst, Zeit verschwenden willst du ja eigentlich nicht. Was machst du jetzt mit dem ganzen Zeug? Frag doch mal, mach doch mal Gartensendungen.
Und seitdem machst du Gartensendungen?
Und so bin ich dann letztendlich jetzt beim RBB gelandet, wo ich ja für die Gartenzeit dort auch immer sonntags um 18.30 Uhr mit zuständig bin. Und guck mal.
Und beim SWR bist du auch ab und zu zu sehen, ne?
Und beim SWR bin ich auch ab und zu.
Und wer weiß, vielleicht jetzt auch bald bei uns, weil du machst das so toll.
Ja, vielleicht bleibe ich einfach.
Ja, ich würde sagen,
wenn es hier noch weitergeht. Nee. Und habe dann wirklich damit gedacht, so, hey, das kannst du alles miteinander verbinden.
Ja.
Guck mal, wie schön tief die jetzt sitzt.
Ja.
Ne? Und weil, weißt du, das macht man deswegen, weil die an dem Stamm hier, an dem Stamm macht die dann auch Wurzeln.
Ja.
Das heißt, die macht sogenannte Adventivwurzeln. Mhm. Und diese Wurzeln helfen ihr dann noch zusätzlich bei der Wasser- und Nährstoffaufnahme.
Das heißt, dann fährt sie so ihre
Tentakeln
aus und zieht von überall was.
Und jetzt kommt hier mal ein bisschen Futter für die Insekten noch rein.
Die süßen kleinen Gänseblümchen.
Ein bisschen mehr Erde wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ein bisschen mehr Gänseblümchen auch. Aber es sieht hinterher aus wie so ein kleiner Garten. Und das ist genau das, was ich möchte.
Würde da theoretisch auch noch die Tulpe Platz haben? Oder das geht da nicht?
Die Tulpe nicht, aber weißt du was? Hm? Da würde sehr gut noch reinpassen. So, mal ein bisschen
schütteln. Sieht schön aus.
So, könnte ein bisschen höher. Und da könnte man jetzt von so einer Kapuzinerkresse noch so 2-3 Samen reinstecken. Und da würde dann im Laufe der Zeit noch was drüber hängen.
Ist denn jetzt überhaupt die Zeit für schon aussäen?
Ja, also die habe ich schon ausgesät.
Ja.
Kohl habe ich zum Beispiel schon ausgesät. Eigentlich ist jetzt eine gute Zeit, um alles zumindest vorzuziehen. Mhm. Ja? Also man muss jetzt nicht alles direkt pflanzen. Salat geht jetzt gut, Möhren gehen gut, Spinat geht gut.
Radieschen
geht immer gut. Und was man direkt sieht, also zum Beispiel, was keinen Frost verträgt, Bohnen zum Beispiel, würde ich noch ein bisschen warten. Gut, die ganzen Tomaten so dürfen eigentlich nur abgedeckt dann raus. So.
Aber man kann schon einiges machen jetzt, auf jeden Fall. Ja. Also loslegen, auch wenn die Sonne nicht jeden Tag scheint, ruhig schon mal ein bisschen anfangen. Ja. Es gibt ja einen neuen Trend in der Gartengestaltung. Und zwar weniger Rasen, mehr Gräser und bienenfreundliche Pflanzen, also wie du es ja auch machst. Und seit eine Familie in Sirksdorf alles dahingehend umgemodelt hat in ihrem Garten, summt's und brummt's hinterm Haus. Und schön ist es auch, findet zumindest Karin Robert.
Gräser und Staunen. Vor 3 Jahren hatte ein Ehepaar aus Sirksdorf seinen Garten in dieses Paradies für Insekten verwandelt. Wunderschön, aber kaum gewappnet für heiße, trockene Sommer. 10 Tonnen Sand. Der neue Schutzschild aus dem Kieswerk soll die Pflanzen künftig vor Austrocknung schützen. Noch sind die Gartenbesitzer nicht ganz grün mit der Maßnahme.
Ja, die sieht an einigen Stellen noch.
Bisschen Strand.
Ein bisschen wie eine große Sandkiste. Es ist heller geworden. Mhm. Und ja, es ist verändert. Aber
es ist noch spannender zu sehen, was da rauskommt.
Pflanzen mit Sand vor Trockenheit schützen? Gartengestalterin Ilka Maro empfiehlt, je nach Garten und Geschmack, auch Rindenmulch oder Feinkiesel als Hitzeschutz.
Wenn ich die Erde schütze mit Sand oder einem anderen Mulchmaterial, dann wird eben die Verdunstung minimiert.
Wichtig ist beim Pflanzen, dass ich die schwarze Schicht bei der Pflanzung erreiche, dass die Pflanze sich im schwarzen Bereich der Erde verwurzeln kann, da sich ihre Nährstoffe und das Wasser rausholt.
15 cm dick sollte der Hitzeschutz sein. Das heißt, noch mal 10 Tonnen Sand schaufeln. Die Eheleute sehen es sportlich.
Wenn man kein Abenteuer will, kann man den Rasen behalten.
Genau.
Das ist die einfache Variante.
Ja.
Aber dann ist es ja langweilig.
So langweilig war es hier noch vor 5 Jahren. Damals bekam Ilka Maro von den Gartenbesitzern den Auftrag, Leben auf ihr Grundstück zu zaubern. Die Eheleute hatten beide zu der Zeit schon einen Imkerschein und ein eigenes Bienenvolk.
Wenn man Bienen hat und es blüht der Klee, und man greift zum Rasenmäher, dann kann man eigentlich nur verrückt werden. Weil man genau das macht, was man eigentlich den Bienen geben will, rasiert man weg. Und das kann es nicht sein.
Der alte Rasen muss weg. Das Abenteuer beginnt.
Also wir starten das Projekt einen naturnahen Garten anzupflanzen, und zwar aus Bienensicht.
20 Tonnen neue Muttererde müssen her. Rund 12.000 Euro investieren die Eheleute. Ihr neuer Bienengarten beschert ihnen seither zwar mehr Arbeit, aber auch mehr Freude.
Zurückgraben möchten wir den alten Garten nie. Und das ist einfach dieses Bunte. Er sieht ja auch zu jeder Jahreszeit sieht er anders aus. Wir mögen auch die Brauntöne im Winter. Da wir das ja im Herbst auch nicht abschneiden, das Verblühte, sondern als Schutz lassen für die Vögel.
Der summende Garten der Sirksdorfer ist sogar gerade ausgezeichnet worden als einer der schönsten Gärten im deutschsprachigen Raum.
Die Anerkennung von außen erfreut mich genauso wie das Lob von den beiden.
Ich würde sagen, das ist so eine kleine Oscar-Nominierung, ne? In aller Bescheidenheit.
Die Gräser und Stauden werden ihren Hitzeschutz aus Sand bald überwuchert haben. Zeit für ein neues Projekt.
Vielleicht einen kleinen Schäferwagen? Überlegen wir gerade, ob wir so einen kleinen Schäferwagen uns bauen.
Ja, für die Enkelkinder,
für Besucher.
Für Besuch und dass wir hier nicht nur Insekten, sondern auch noch mehr Menschen haben.
Die Langeweile ist mit dem Rasen verschwunden. Ihr Bienengarten, sagen die Eheleute, überrascht sie jeden Tag. Aufs Neue.
Toll, ich finde das wirklich unglaublich mutig, auch noch mal so ganz von vorne anzufangen und sagen, wir graben den ganzen Garten um und machen was ganz Neues.
Mhm.
Oder?
Ja, das ist aber natürlich toll und es zeigt auch, dass sie mit den sich verändernden Gegebenheiten umgehen. Und im Grunde genommen ist es ja wie bei mir im Garten auch mit diesem Sandbeet. Ja, da habe ich auch gesagt, was ist da, was macht man da? Und das Sandbeet ist jetzt irgendwie, was wichtig ist, wenn man sowas macht, also zum Beispiel auch sowas anlegt, wie mein Sandbeet ist, dass man da wirklich immer im Gegensatz zum Rest im Garten, ich sage ja immer, im Garten Garten soll wirklich alles, was aus dem Garten kommt, soll auch im Garten bleiben. Ja? Also es macht ja für mich überhaupt keinen Sinn, zum Beispiel das ganze Laub rauszurechen, die ganzen Sachen zurückzuschneiden, das dann alles auf dem Grünhof irgendwo zu entsorgen, dann mit dem leeren Auto zur Gärtnerei zu fahren, dort Humus zu kaufen, Dünger zu kaufen, alles das wieder in den Garten zu schleppen, damit der Baum wieder schön wächst. Der macht viel Laub, der schmeißt alles runter, das nehme ich wieder raus. Ja, das ist natürlich völlig irrsinnig. Und so gärtner ich schon, dass ich alles immer wieder verwende im Garten. Aber in den Magerbeeten und in diesen Sandbeeten und so, Magerbeeten.
Ich wollte gerade sagen, Magerbeeten.
So, Magerbeete, die nicht viel Dünger brauchen. Okay. Die, ja, und wo dann die Magerpflanzen, die auch nicht viel Dünger brauchen und mit mageren Verhältnissen klarkommen, da muss man das immer rausrechnen. Also wenn da Laub drin liegt, das muss alles raus, weil sonst die anderen Pflanzen, die diese Nährstoffe wollen, quasi wieder so einen Vorteil haben, einen Wachstumsvorteil. Und dann überwuchern sie die anderen. Ne?
Man also, muss schon aufs Gleichgewicht achten, weil du gerade Dünger ansprichst. Du hast hier was mitgebracht, wie man im Grunde einen ganz natürlichen Dünger herstellen kann. Oder ein Schutzmittel,
Pflanzenschutzmittel.
Was ist das, was du jetzt hier uns zeigen kannst?
Horsts kleines Chemielabor.
Ja, eben, so sieht es aus. Da kommt der Biologe durch.
Da kommt der Biologe durch. Genau. Also im Grunde genommen ist es einmal etwas gegen Blattläuse. Ja. Die kommen ja jetzt, die Blattläuse warten ja nur jetzt drauf, dass es hier schon, bei manchen
sind
sie wahrscheinlich
schon. Die sind schon in den Napfen, die Turnschuhe an, die Speedies und sind in den Startlöchern. Okay.
Genau, also das quasi sagen, okay, jetzt kommt frisches Grün, und dann ich würde immer beobachten. Und wenn ich eine sehe oder fünf sehe oder 17 sehe, dann würde ich die mit dem Finger einfach wegmachen oder mal ein Blatt abknipsen. Mhm. Man muss das beobachten. Und wenn es so richtig viele sind, dann nimmt man sich einfach mal, und da ist auch das Verhältnis ist nicht so wichtig, dass es unbedingt stimmt. Ja, das ist immer ganz, da steht immer, es muss so und so viel und ein Drittel. Und das, also, ich mal macht hier so eine Flasche voll, so eine Sprühflasche, ganz normal, einen Liter vielleicht, einen halben Liter voll mit Wasser. Dann kommt ein kleines bisschen Öl mit rein, Rapsöl, kann man sich einen Löffel vollnehmen. Ich mache das immer so, weil ich das immer so mache. So. Und dann sieht man schon, jetzt sind hier lauter Blasen drin, da passiert jetzt erstmal gar nichts. Ne? So, das löst sich nicht auf. Das heißt, da kommt jetzt noch so ein Tropfen von einem Spülmittel mit rein.
Also jetzt nur blau, weil es ein blaues Spülmittel ist. Ne?
Damit wir es besser sehen.
Damit es besser aussieht fürs Fernsehen. Kann auch ein gelbes sein.
Ganz genau.
Dann noch ein bisschen Wasser? Oder was?
Ich mache einfach mehr Wasser rein. Ja. Und klecker hier ein bisschen rum.
Das ist nicht schlimm, wir haben ja auch leider keinen Trichter. Deshalb
also wer, jetzt ganz genau wer einen Trichter hat, ist natürlich im besser, Vorteil. Ja. So, und dann, und da ich, wie gesagt, kein Stress, man kann es auch ausprobieren. Und wenn die Läuse sagen, ach, das macht mir überhaupt nichts aus, dann nimmt man eben ein bisschen mehr von dem Rapsöl. Im Grunde genommen geht es darum, mit dem Öl einen Film über der Laus zu schaffen. Dann
das da drauf?
Genau, das da drauf. Zuschrauben und dann ein bisschen hier so wie in der Cocktailbar.
Ja.
Einen Film über die Laus zu schaffen, dass die quasi, ich muss es jetzt einfach mal sagen, erstickt.
Mhm. Ja, so also ganz brutal
die
töten.
Brutale,
die Laus töten.
Laus.
Nennen wir es mal beim Namen.
Die Laus töten.
Okay. Also und man muss sich entscheiden zwischen Pflanze und Laus.
Und dann die Pflanze, und dann die Pflanze tropfnass einsprühen.
Ja.
Also wirklich von allen Seiten. Ja. Das macht eine Riesensauerei. Deswegen mache ich es jetzt nicht, weil hier ist ja dann
aber
alles
ölig. Aber die Pflanze überlebt das mit dem ganzen Spüli und Öl und
die
so.
Pflanze, drin. Die Pflanze überlebt das, also, weil das wäscht sich ja dann auch wieder runter. Und dann würde ich das immer in der Dusche machen oder sowas. Ja, also wenn es eine Zimmerpflanze ist und ansonsten draußen im Kübel auch den, vielleicht nicht auf den besten Platten, den weißen Marmorplatten oder so, sondern ein bisschen auf das Gras schieben. So. Und dann ordentlich einsprühen ist bei allen Läusen, Wollläusen, Schmierläusen, die alle Schildläusen, die jetzt alle so auch an den ganzen Kübelpflanzen sind, die wir jetzt rausbringen. Ja? Also der Oleander hat es gern, die Olive hat es gern, der Lorbeer hat es gern. Die mal satt einsprühen, gucken, 14 Tage warten maximal, gucken, wie es der Laus geht und dann nochmal drüber.
Okay.
Ja? Gut. Und je frühzeitiger man das macht, umso besser.
Also gut, wenn man schon die ersten kommen, schon mal was mixen.
Mixen wir einen schönen Öldrink hier für die Läuse, genau.
Du hast noch ein bisschen Milch mitgebracht, soll ich da mal was reingeben?
Genau, und dann jetzt die Milchnummer, also hier die Schädlinge und die Milchnummer nehmen wir jetzt für die Pilzkrankheiten.
Ja.
Also was viele kennen an den Rosen, zum Beispiel Sternrußtau, Rosenrost, Mehltau, das sind alles so Pilzkrankheiten, mache ich immer so 200 Milliliter. Das ist super.
Was kommt dazu?
Dazu kommt Wasser, das wir nicht mehr haben.
Okay, aber sonst wie viel so im Verhältnis?
Also ich sage immer 200 Milliliter von der Milch und dann noch 800, ich fülle auf einen Liter dann auf.
Okay, das haben wir jetzt gut. Aber und dann sprühe ich genau wie hier mit dem Läuse.
Nicht genau wie mit dem Läuseding jetzt hier die Pilze.
Ja,
und zwar
und
braucht man Vollmilch ist wichtig.
Keine Hafermilch.
Das habe ich noch nicht probiert.
Aber das also Vollmilch, also die klassische Kuhvollmilch.
Die klassische, okay. die, genau. Und dann frühzeitig einsprühen. Bei den Rosen. In dem Moment, wenn schon die anfangen auszutreiben, das ist ja ganz oft, sitzen die Sporen sitzen dann schon in den Blattachseln. Mhm. Dann wirklich sprühen und wenn es geregnet hat, sofort nach dem Regen wieder raus und sprühen, weil der hat es ja jetzt weggewaschen. Mhm. Ja? Also, und das kann man ruhig so alle 3 Tage machen. Und was man damit macht, ist, man macht das Milieu saurer. Ah, okay. Ja? Also der pH-Wert sinkt, die Milchsäure, und das findet der Pilz total blöd.
Du hast so viele schöne Tipps, Horst, und da wir die leider alle gar nicht unterkriegen, gibt es ja Gott sei Dank dieses Buch, das Spiegel-Bestseller ist dein erstes und gleich ein Bestseller, Glückwunsch. Und da sind so, das muss ich jetzt mal zeigen, so schöne Fotos drin. Also es hieß gerade poetisch bei dem Film, aber ich finde deine Sprache und auch die Bilder sind auch poetisch.
Wie das ist dein Pulli passt. Toll, ne? Schau mal,
ist der Hammer. Ist doch wunderschön.
Ja, also ich muss sagen, die Simone Habisch, die die Fotos gemacht hat, die hat, das war so schön und da danke ich dem Verlag, dem Inselverlag auch wirklich sehr, dass ich mir die quasi aussuchen durfte und das mit ihr zusammen machen durfte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und die hat sofort, als sie kam, das erste Mal hat die Simone Hablisch meinen Garten gespürt. Ich musste nicht sagen, guck mal, da ist doch hübsch oder da ist doch hübsch. Sie hat es sofort gesehen und es war toll.
Ich spüre dich auch. I feel you. Ich fühle dich, so wie es immer aus dem Freundeskreis jetzt neuerdings heißt. Dankeschön, Horst. Ganz toll mit dir. Morgen kommt die Journalistin Katrin Seifert, deren Mann an Alzheimer erkrankt ist und die liebevoll, aber auch sehr schonungslos offen darüber schreibt, wie es ist, wenn der Partner seine Sprache und damit auch seine Identität verliert. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Und gärtnern Sie!